Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Was bedeuten die geopolitischen Verwerfungen für die Strategie und Finanzierungspolitik eines Industriekonzerns? Beschleunigen oder bremsen sie die Transformationsprozesse, die ja auch durch grüne Transformation und KI bestimmt werden? Das habe ich Dr. Dirk Elvermann gefragt, CFO der BASF, der auch an dieser Stelle auf die Notwendigkeit der Diversifikation hinweist.
Ja, die BASF ist als globales Unternehmen von allen Strömungen weltweit betroffen. Von allen geopolitischen und geoökonomischen Entwicklungen sind wir immer betroffen. Deswegen ist mir erstmal wichtig, auch gar nicht über ein bestimmtes Land zu reden, sondern dafür zu sorgen, dass unser globaler Footprint möglichst gut austariert und balanciert ist. Ja. Mhm. Man könnte jetzt flapsig sagen, irgendwas irgendwo ist immer mal. Und je resilienter man da aufgestellt ist, desto besser. Deswegen ist für uns wichtig, gucken uns genau die Märkte an. Wo sind die großen Chemiemärkte dieser Welt? Der größte ist in China. Er hat heute 50% des Weltmarktes ungefähr. Da kommt auch die meiste Wachstumsdynamik nach wie vor her. Das heißt, da muss man vertreten sein. Mhm. Und genauso müssen wir aber auch in den USA vertreten sein. Dort profitieren wir von sehr wettbewerbsfähigen Energiekosten beispielsweise. Mhm. Und genauso müssen wir und wollen wir in unserem Heimatmarkt in Europa vertreten sein, wo gerade die Chemieindustrie etwas schrumpft, aber wir mit unserer Größe und auch unserer starken Bilanz und unserer Effizienz eben auch dann aktiv konsolidieren.
Lieber Herr Dr. Elvermann, im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen wirtschaftliche Wandlungsprozesse und BASF befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Das ist heute der Anstoß für unsere Folge Paul am Puls. Im Herbst 2024 hat die BASF eine umfangreiche Neuausrichtung ihrer Unternehmensstrategie angekündigt, um auf die Herausforderungen des wirtschaftlichen Wandels, so hieß es damals, also unser Thema, zu reagieren. Erste Frage, mit welcher Maßgabe wollen Sie Ihr Portfolio umbauen und vielleicht auch schon, was ist knapp ein Jahr nach der Bekanntgabe bereits erreicht?
Die Maßgabe für den Portfolioumbau ist, dass wir den vollen Wert unseres Geschäftes auch am Markt zeigen wollen. Wir hatten in den letzten Jahren das Gefühl, dass einige unserer Geschäfte nicht den vollen Wert einfach auch zugeschrieben bekommen, den wir uns vorstellen. Wir verkaufen in der BASF ja um die 50.000 Produkte, alles von der Acrylsäure bis zum Tomatensaatgut. Und da fällt es dann zuweilen schwer, auch der Investorenlandschaft zu zeigen, wodurch differenzieren wir uns. Deswegen die Idee, die Teile, die sehr industriespezifisch sind, werden stärker jetzt profiliert, werden teilweise auch getrennt jetzt monetarisiert oder an die Börse gebracht. Und die Teile, die sehr eng zueinander gehören, durch Wertschöpfungsketten zusammenhängen, die werden wir dann als Kerngeschäft weitertreiben.
Industriespezifisch, was heißt das? Also jenseits dessen, was dann später den Kern darstellt wahrscheinlich, aber wie kann man das so ein bisschen genauer umreißen, was dazugehört?
Naja, das sind Geschäfte wie beispielsweise unser Coatingsgeschäft, wie unser Agrochemiegeschäft, das sehr spezifisch auf eine Kundenindustrie ausgerichtet ist. Also die Automobilindustrie im Lackierbereich beispielsweise oder eben den Pharma im Bereich der Landwirtschaft. Viele unserer anderen Geschäfte haben Produkte, die in viele verschiedene Industrien hineingehen, in die Elektroindustrie, in die Bauindustrie, in die Automobilindustrie. So unterscheiden wir das.
Und hat man nun schon Käufer gefunden für Teile des Portfolios ein Jahr danach oder ist man noch dabei?
Naja, wir haben schon große Fortschritte erzielt. Wir haben beispielsweise einen Teil unseres Coatingsgeschäfts, das Geschäft mit Bauanstrichmitteln in Brasilien bereits veräußert. Das heißt schon eine Vereinbarung mit einem Erwerber erzielt und da muss jetzt nur noch vollzogen werden. Für den weitaus größeren Teil des Coatingsgeschäftes, was wir noch haben, da sind wir gerade in der Marktansprache und haben dort auch reges Interesse. Und der Börsengang für unser Agrochemiegeschäft ist tatsächlich auch schon in der konkreten Vorbereitung.
Mhm. Mehrmals taucht im Geschäftsbericht der BASF die Formulierung auf, Zitat, marktorientierte grüne Transformation, Zitat Ende. Hat es bislang an der Marktorientierung gemangelt? Spielt Nachhaltigkeit immer noch die gleiche Rolle? Weil international ist sie ja, sagen wir mal, etwas umstrittener, als wenn wir uns vor einem Dreivierteljahr getroffen hätten.
Die Nachhaltigkeit ist und wird immer für die BASF auch in Zukunft zielbestimmend sein. Chemie kann man sich zukünftig ohne Nachhaltigkeit überhaupt nicht vorstellen. Die großen Innovationen in der Chemie in den nächsten Jahren werden im Bereich geringerer CO2-Abdruck passieren, werden im Bereich erneuerbare Einsatzprodukte passieren, nachwachsende Rohstoffe etc. pp. Das ist ein Schwerpunkt, wird auch weiterhin Schwerpunkt sein. Wir haben beispielsweise ja sehr konkrete CO2-Reduktionsziele bis 2030 und dann ein Net-Zero-Target bis 2050. Das ist und das bleibt auch. Was sich jetzt ändert, ist die Art und Weise und vor allen Dingen die Geschwindigkeit, wie wir das erreichen wollen. Denn man muss schon sehen, dass Investitionen in grüne Produkte erstmal auch eine Vorleistung des Lieferanten sind. Und ab einem bestimmten Punkt muss man natürlich auch eine Bereitschaft der Kunden haben, sich an der grünen Transformation zu beteiligen, sprich eine Prämie darauf zu zahlen. Und deswegen gucken wir sehr genau, in welchen Bereichen passiert das denn und setzen so unsere Schwerpunkte. Denn ganz ehrlich, wir haben als Unternehmen tausende von Ideen, wie wir grün transformieren können, aber wir können nicht alles gleichzeitig machen, sondern priorisieren jetzt die Themen, die wir schnell erreichen können und wo wir dann auch eine Rendite erzielen können.
Und merkt man in manchen Industrien schon, dass das Nachhaltigkeitsthema, sagen wir mal, ein Stück zurückrückt?
Man merkt in vielen Industrien und allgemein im Marktgeschehen, dass widerstreitende Interessen neu bewertet werden. Dass die grüne Transformation, die Nachhaltigkeit nicht als Selbstzweck an sich alleine absolut hingestellt werden, sondern mit vernünftiger wirtschaftlicher Umsetzung eben verbunden werden. Das führt dann hier und da auch zu Trade-offs. Das führt dazu, dass Investitionen mal verschoben werden. Das führt dazu, dass Kundeninteressen zurückgestellt werden. Führt aber auch dazu, dass dort, wo Differenzierung erkannt wird, auch man gerade dann schneller investiert. Mhm. Also ein Gleichklang von Ökonomie und Ökologie.
Mhm. Weiter hieß es im Geschäftsbericht, auch die Kapitaldisziplin und Allokation sollen sich verändern. In welcher Weise?
Naja, in den nächsten Jahren müssen wir deutlich auf die Bremse treten. Wir haben jetzt in den letzten 4, 5 Jahren so viel investiert in neue Anlagen wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Jetzt schließen wir gerade unseren Zyklus mit Hochinvestitionen in diesem Jahr ab. Und dann sind wir, wie ich das gerne nenne, eigentlich voll durchinvestiert und müssen dann dafür nutzen, dass wir die vielen Anlagen, die wir überall in der Welt haben, auch entsprechend nutzen, dass wir unser CapEx deutlich zurückfahren und dann mit stark gefüllten Anlagen eben unsere Profitabilität und insbesondere dann auch die Cash-Performance wieder deutlich nach oben treiben.
Mhm. Wenn es um Investitionen geht, dann geht es auch meistens um Standorte und BASF und Ludwigshafen, das nennt man meistens in einem Atemzug, das gehört schon seit langer, langer Zeit zusammen. Was bedeutet jetzt die neue Strategie für den Standort, an dem wir uns hier heute treffen? Es wird Einsparungen geben müssen. Gibt es trotz des Durchinvestiertseins, aber auch Investitionen weiter in den Standort?
Ja, aber es gibt weiterhin auch Investitionen am Standort. Das haben wir auch in diesem Jahr mit der ein oder anderen Ankündigung wieder gezeigt. Wichtig ist allerdings, das sind dann eher kleinere Investitionen, die wir jetzt tätigen. Und insgesamt muss der Standort wieder schlagkräftiger werden. Der gleiche Atemzug von BASF und Ludwigshafen wird auch in Zukunft so bleiben. Das ist unser Stammwerk, auf das wir sehr, sehr stolz sind. Es muss sich aber im globalen Wettbewerb natürlich auch beweisen können. Und dazu gehören schlankere Strukturen, eine permanente Produktivitätssteigerung, ein sehr ehrgeiziges Kosteneinsparprogramm, aber dann auch nach vorne gerichtet ein klares Zielbild, mit dem wir sagen, ja, Ludwigshafen wird ein bisschen kleiner, aber schlagkräftiger, also a little bit smaller, but smarter.
Ein bisschen kleiner heißt auch weniger Menschen.
Das geht damit einher. Wir werden auf der Asset-Seite weiter uns verschlanken. Wir haben mal davon gesprochen, dass wir 10-20% des Wiederbeschaffungswertes nochmal auch herausnehmen müssen, weil diese Anlagen einfach langfristig nicht wettbewerbsfähig sein werden. Anlagen werden von Menschen bedient. Deswegen geht mit einem etwas kleineren Maschinenpark natürlich auch weniger Personal einher. Und auch in unseren administrativen Strukturen versuchen wir natürlich weiterhin auch uns effizienter aufzustellen.
Da kommen wir vielleicht gleich im Zusammenhang mit KI nochmal drauf, aber ich wollte eben noch den dritten Pfeiler der neuen Strategie hinterfragen, nämlich Performance-Kultur, so wird's genannt. Und die weiteren Stichworte lauten zum Beispiel mehr Eigenverantwortung, Schnelligkeit und Leistungsorientierung. Wenn man sich da verbessern will, muss man auch die Frage stellen, von meiner Seite, gab es da Defizite?
Geht's nicht um Defizite, sondern es geht um Schwerpunktsetzung. Kann nicht immer alles gleichermaßen wichtig sein. Und das neue Vorstandsteam hat sich entschieden, diese drei Themen nach vorne zu stellen, weil wir natürlich in einem extrem harten Wettbewerb global uns befinden und diese Leistungselemente, die Sie gerade genannt haben, Eigenverantwortung, Geschwindigkeit, der ständige Wille, sich auch verbessern zu wollen, in diesem harten Marktumfeld, in dem wir uns befinden, besonders wichtig sind. Ja. Uns war wichtig, Kultur ist kein Thema, das man wie ein Projekt einfach ausrollt, sondern das muss etwas sein, was in die Köpfe und die Herzen der Menschen eben auch kommt. Das wird eine gewisse Zeit lang dauern. Deswegen betonen und wiederholen wir diese drei Kulturaspekte und versuchen sie auch möglichst konkret und fassbar zu machen, damit wir einen möglichst großen Teil des BASF-Teams damit auf die Reise nehmen können.
Sie sind jetzt in Ihrer Funktion nicht nur CFO, sondern auch Chief Digital Officer vom BASF und dementsprechend eben auch verantwortlich für den Umgang des Unternehmens, nicht zuletzt mit künstlicher Intelligenz. Können Sie uns bitte einige derzeitige und geplante Anwendungsfelder von KI nennen? Was hat sich bereits als erfolgreich erwiesen? Wo verspricht man sich auch einen sehr zielführenden Einsatz von KI?
Ja, Herr Paul, lassen Sie mich zuerst sagen, dass wir das Thema künstliche Intelligenz wirklich als Chance begreifen, dem Thema sehr positiv gegenüberstellen und für mich das eigentlich auch gar keine Frage ist, künstliche Intelligenz einzusetzen, denn wir sind nun eines der allergrößten chemischen Unternehmen. Das heißt, wir haben extreme Skalierungsopportunitäten. Und überall da, wo man skalieren kann, kann man natürlich auch über Effizienztools wie künstliche Intelligenz natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil erreichen. Deswegen setzen wir auf das Thema sehr. Und jetzt ein paar Beispiele. Ja. Was machen wir? Beispielsweise im R&D-Bereich, also Forschung und Entwicklung, arbeiten wir mit Laborassistenten. Das heißt, unsere Forschenden können das tun, was sie am liebsten tun, forschen und müssen die Protokolle, Forschungsberichte etc. nicht mehr selber schreiben, sondern sprechen die einfach in ihr Headset und die künstliche Intelligenz wirft dann den gewünschten Report aus. Wir haben Plant GTP, haben also den GTP-Approach, den Ansatz quasi in die Anlagen hineinverlagert, arbeiten dort mit digitalen Twins und können prädiktive Maintenance betreiben, können Schwachstellen von Anlagen frühzeitig erkennen und ausmerzen, bevor es dann zum Schaden kommt, haben dementsprechend kürzere Downtimes von Anlagen und so weiter. Dann natürlich im klassischen Feld des Customer Service können wir dafür sorgen, dass Kunden nicht mehr in der Warteschleife stehen und auf den nächsten Mitarbeiter warten, sondern können das mit KI unterstützen. Und ich habe auch bei mir selber angefangen. Ich bin das erste KI-unterstützte Ressort bei uns und habe beispielsweise den Ende-zu-Ende-Prozess des Prüfungsausschusses einfach mal mit KI-Unterstützung unterlegt und kann auf diese Art und Weise eben auch selber effizienter sein.
Also das ganze Reporting läuft stärker über KI, das kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen. Aber auch Prognoserechnungen, was jetzt im Finanzbereich beispielsweise Cashflow-Prognosen, Finanzplanung, sowas angeht?
Das haben wir schon vorher gemacht eigentlich. Mhm. Das ist der Bereich der prädiktiven künstlichen Intelligenz. Die setzen wir schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich ein. Wir haben ein Forecast-Tool, das nennt sich PACE. Damit können wir unsere Ergebnisse eigentlich sehr akkurat vorhersagen. Mhm. Das Gleiche machen wir im Bereich der Liquiditätsplanung inzwischen mit dem ABC-Forecasting. Auch das funktioniert weitestgehend über prädiktive künstliche Intelligenz. Und jetzt kommt halt der ganze generative Bereich dazu und jetzt auch das Agentic AI, was uns in den vorgenannten Handlungsfeldern unterstützt.
Braucht man eigentlich dadurch weniger Liquiditäts- und Kapitalpuffer, wenn man diese Systeme einsetzt? Weil die Unsicherheit ja eigentlich zurückgehen sollte.
Die Unsicherheit geht ein Stück weit zurück. Idealtypisch kann ich das machen. Wir sind jetzt natürlich auch immer noch, muss man sich eingestehen, in einer relativ frühen Phase. Das heißt, wir fahren noch nicht vollständig ausoptimiert, sondern sind da noch in einem Übergang. Aber ja, grundsätzlich brauchen Sie natürlich weniger Puffer, je höher die Vorhersagefähigkeit ist.
Mhm. Wenn jetzt KI verstärkt eingesetzt wird, dann taucht auch die Frage auf, nimmt nicht das Risiko von Cyberattacken zu? Erste Frage, ist das so? Zweite Frage, was tut man dagegen?
Erste Frage, ja, das ist so. Man muss bei jeder Chance immer natürlich das Risiko mitdenken. Darf nur nicht zu der falschen Schlussfolgerung führen, dass man deswegen die Chance nicht ergreift, weil das Risiko da ist. Aber natürlich brauchen wir in einem Umfeld, in dem wir künstliche Intelligenz verstärkt einsetzen, nochmal einen besseren Blick und auch mehr Ressourcen für Cybersecurity. Das haben wir auch getan und unser entsprechendes Team da auch nochmal entsprechend verstärkt und ertüchtigt. Das ist so, ja.
Wenn man den Blick jetzt mal ein bisschen weitet auf die Dinge um uns herum, wie stark ist die BASF von der Wirtschaftspolitik in den USA betroffen, die man ja vorsichtig, aber dann doch als zumindest erratisch bezeichnen muss?
Ja, die BASF ist als globales Unternehmen von allen Strömungen weltweit betroffen. Von allen geopolitischen und geoökonomischen Entwicklungen sind wir immer betroffen. Deswegen ist mir erstmal wichtig, auch gar nicht über ein bestimmtes Land zu reden, sondern dafür zu sorgen, dass unser globaler Footprint möglichst gut austariert und balanciert ist. Ja. Mhm. Man könnte jetzt flapsig sagen, irgendwas irgendwo ist immer mal. Und je resilienter man da aufgestellt ist, desto besser. Deswegen ist für uns wichtig, gucken uns genau die Märkte an. Wo sind die großen Chemiemärkte dieser Welt? Der größte ist in China. Der hat heute 50% des Weltmarktes ungefähr. Da kommt auch die meiste Wachstumsdynamik nach wie vor her. Das heißt, da muss man vertreten sein. Und genauso müssen wir aber auch in den USA vertreten sein. Dort profitieren wir von sehr wettbewerbsfähigen Energiekosten beispielsweise. Und genauso müssen wir und wollen wir in unserem Heimatmarkt in Europa vertreten sein, wo gerade die Chemieindustrie etwas schrumpft, aber wir mit unserer Größe und auch unserer starken Bilanz und unserer Effizienz eben auch dann aktiv konsolidieren.
Zum Stichwort China, da gibt es ja eine sehr, sehr große Investition Ihres Hauses, also so rund 10 Milliarden ging zumindest so durch die Presse. In Südchina gibt es da einen neuen Verbundstandort. Ergibt sich dadurch nicht aber auch ein erhebliches, nennen wir es mal politisches Risiko insofern, als die unternehmerische Betätigung in China generell in Deutschland zumindest doch in der Öffentlichkeit kritischer gesehen wird als früher?
Ja, dessen sind wir uns bewusst. Und gleichwohl und zugleich ist es richtig, in China auch weiterhin zu investieren und diese Investition zu tätigen. Denn man muss sich einfach die Frage stellen, was ist denn das Risiko, nicht in China zu sein und nicht am größten Chemiemarkt der Welt teilzuhaben? Kann ich kein in der Industrie führendes Unternehmen sein, wenn ich nicht im größten Markt tätig bin? Wichtig ist mir, wir produzieren local für local, nennen wir das. Das heißt, wir haben unser China-Geschäft insofern de-risked, dass wir alles das, was wir in China produzieren, auch im chinesischen Markt selber unterbringen können. Wir sind dort in der Provinz Guangdong, die alleine hat das Bruttosozialprodukt der Größe von Südkorea. Und da wird ein Großteil bereits in der Provinz verkauft und geliefert, der Rest im Rest des Landes von China und dann vielleicht ein ganz klein bisschen noch in Nachbarländer in Asien. Das heißt, es ist von der Seite schon sehr stark im Risiko limitiert. Gleiche gilt für die Finanzen. Wir haben den gesamten Verbundstandort mit Geldern finanziert, die aus China kommen. Den Eigenkapitalanteil durch die Dividenden unserer chinesischen Unternehmungen vor Ort, Fremdkapital durch Anleihen und Darlehen im chinesischen Kapitalmarkt. Das heißt, so diese Vorstellung, die gelegentlich herrscht, dass da jetzt große Geldsäcke von Deutschland nach China wandern, um da was zu bauen, die sind gar nicht richtig, sondern das ist in China für China.
Und was die Nachhaltigkeitsstandards angeht, also in Bezug auf die Umwelt, das ist das eine. Aber in der Diskussion steht ja dann häufig das S von ESG. Und ich nehme mal an, dass die Nachhaltigkeitsstandards global gelten. Also sie nicht wie andere Unternehmen vielleicht auch gerade in letzter Zeit differenzieren und sagen, am Standort A machen wir das so und am Standort B anders.
Also wir haben weltweit gültige Unternehmensstandards, die setzen wir auch weltweit um. Und darüber hinaus gilt natürlich noch, dass wir uns an die Gesetze in den jeweiligen Staaten handeln, in denen wir dann auch aktiv sind. Also es gibt eine Differenzierung, was Compliance with Law gibt, einfach weil man immer das nationale Recht anwenden muss. Aber ja, unsere Werte sind und Standards sind weltweit gültig.
Auf Deutschland jetzt mal geschaut, noch vor der Bundestagswahl hatten Sie, Zitat auch wieder, die Kluft zwischen Politik und Wirtschaft mal beklagt und gesagt, auch wieder Zitat, wir reden an wichtigen Stellen aneinander vorbei, Zitat Ende. Wie bewerten Sie jetzt bislang den Job der neuen Bundesregierung, die, wenn wir dieses Gespräch führen, so gute 2 Monate im Amt ist?
Ja, ich bin sehr positiv und nehme eine Veränderung auch im Diskurs zwischen Wirtschaft und Politik durchaus schon wahr. Woran mache ich das jetzt fest? Wichtig ist für die Politik ja eigentlich, es darf nicht immer alles gleichermaßen wichtig sein. Ich nehme jetzt wahr, auch im Diskurs mit Wirtschaftsvertretern, dass man wieder mal Prioritäten setzt, im Sinne einer Agenda, die wir früher auch schon mal hatten, ja, die lange Zeit gar nicht mehr so Teil des aktiven Sprachgebrauchs war. Und ich nehme auch wahr, zweierlei. Erstens, Deutschland ist wieder interessiert daran, im guten Einvernehmen mit den europäischen Nachbarn zu sein und auch darüber hinaus exponiert sich wieder stärker, auch im persönlichen Kontakt, was ich gut finde. Und wirtschaftliche Themen kommen auch wieder auf die Tagesordnung. Also es gibt keinen einseitigen Diskurs, sondern durchaus aus meiner Sicht einen gut ausbalancierten Diskurs zwischen dem, was gesellschaftlich wünschenswert ist, aber auch dem, was wirtschaftlich machbar ist. Sein muss und was man dafür tun muss, um diese wirtschaftliche Machbarkeit zu erreichen.
Was müsste man denn tun? Konkret gefragt, was wären denn so die 3 wichtigsten Initiativen, die Sie sich noch wünschen würden von der neuen Regierung in diesem Jahr, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft weiter zu stärken?
Das vieles von dem, was ich mir wünsche und gleich sage, ist ja bereits auch angekündigt worden. Und ich glaube nicht so daran, in der Politik, an diese low-hanging fruits, wie man jetzt sagen kann, das muss noch in diesem Jahr passieren, sondern das sind schon langfristige Sachen, mit denen man aber sofort anfangen kann. Und was meine ich da konkret? Der Infrastrukturfonds beispielsweise, Sondervermögen, was angekündigt wurde, das ist super, super wichtig. Ich war gerade letzte Woche in China für einige Tage. Wenn man dort war und wieder zurückkommt, dann sieht man, wo überall in Deutschland jetzt dringender Handlungsbedarf besteht. Wir sind halt eben ein Land, das über viele, viele Jahre sehr erfolgreich war, in dem aber auch die Infrastruktur inzwischen deutlich überholungsbedürftig ist. Und das wünsche ich mir, dass wir das konkret angehen. Und damit meine ich eben nicht nur Straßen, Gleise und alles, was aus Beton und Stahl ist, sondern eben auch die komplette Infrastruktur, inklusive Kommunikations-, Durchleitungsinfrastruktur. Letztlich kann man sogar Bildung dazu zählen, ist auch Teil aus meiner Sicht der Infrastruktur. Das zweite Thema ist Planungssicherheit. Alles das, was hilft, unternehmerische Entscheidungen nicht nur für 3-4 Jahre zu ermöglichen, sondern auch mal über den Tag hinaus, für 10, 15 Jahre, 20 Jahre. Das sind Zeiträume, in denen wir als chemische Unternehmer beispielsweise denken, wenn wir eine Investition machen, dann geht es um die nächsten 10, 20 Jahre. Alles, was dem hilft, das ist natürlich gut. Und das Dritte, da bin ich sicherlich auch nicht alleine mit, Bürokratieabbau. Alles, was hilft, das unternehmerische Handeln ein wenig leichter zu machen und mehr Wert zu legen auf die produktiven Assets und ein bisschen weniger Wert auf alles das, was drumherum ist. Das wäre schon extrem hilfreich.
Und wenn Sie jetzt sagen Diskurs, dann meinen Sie, das kommt auch an bei der Politik. Also man ist im Gespräch miteinander und kann diese Prioritäten von Seiten der Wirtschaft auch entsprechend vermitteln?
Ja, ich nehme gerade ein offenes Ohr wahr. Ich nehme da auch eine Grundkompetenz natürlich wahr, um das einfach auch zu ermöglichen. Aber ich nehme auch die Bereitschaft wahr, das zu tun. Das ist jetzt natürlich auch meine Stimme, eine von ganz, ganz vielen. Und ich rede jetzt auch nicht jeden Tag mit denen, ne? Aber alles das, was bisher in Austausch stattgefunden hat, geht aus meiner Sicht in die richtige Richtung.
Zusätzlich zu Ihren Aufgaben bei der BASF sind Sie jetzt seit Frühjahr diesen Jahres auch noch Präsident der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft. Was hat Sie bewogen, dieses Ehrenamt zu übernehmen?
Erstmal bin ich der Meinung, dass Ehrenamt wichtig ist. Wir werden als Land, als Gesellschaft nur vorankommen, wenn wir nicht nur einfach unseren Job machen, sondern auch noch etwas darüber hinaus tun. Und dann muss man sich überlegen, an welchen Hebeln tut man das am besten. Das ist sehr individuell. Ich persönlich mag gerne so diese Schnittstellen, weil ich denke immer, an den Schnittstellen entsteht besonders viel Wert. Und die Schnittstelle Forschung auf der einen Seite und Lehre und wirtschaftliche Praxis auf der anderen Seite, da ist eine ganz, ganz wirkungsmächtige Schnittstelle. Und dann ist es natürlich für mich auch eine besondere Ehre, als Jurist, als gelernter Jurist, einer betriebswirtschaftlichen Vereinigung vorstellen zu können. Nee, aber Spaß beiseite, ist eine der großen, wichtigen Institutionen in Deutschland. Und ich finde, die ist heute schon schlagkräftig, gut, wichtig und verdient es auch, das in Zukunft zu sein.
Der nächste Deutsche Betriebswirtschaftertag, das ist ja so eine Leuchtturmveranstaltung der Schmalenbach-Gesellschaft, wird sich im September mit der Rolle der Finanzierung für die Zukunftsfähigkeit Europas beschäftigen, also Ihr engerer Brit sozusagen. Wo sehen Sie in diesem Zusammenhang die größten Herausforderungen?
Ja, im Amerikanischen gibt's ja so dieses put the money at work. Den Spruch gibt's bei uns so nicht, habe ich noch nie gehört auf Deutsch, das Geld an die Arbeit bringen. Mhm. Aber ich glaube, das ist genau die Sache. Wir müssen unser Geld, Vermögen ist in Europa, in Deutschland hinreichend zur Verfügung. Wir müssen das an die Arbeit bringen, nicht unterm Kopfkissen liegen lassen, nicht auf dem Festgeldkonto liegen lassen, sondern tatsächlich investiv ausgeben. Das braucht ein Mindset einfach, ein Mindset-Change auch. Und das ist eine Sache, dass wir in der Lage sind, mehr privates Geld für gute Ideen, die Europa zweifellos hat, auch zu mobilisieren. Und wenn es dann an den öffentlichen Sektor geht, da wird Geld ausgegeben, auch ordentlich. Da fällt mir aber auf, sehr, sehr oft für konsumtive Zwecke. Und da ist eben meine Hoffnung, dass wir es tatsächlich schaffen, einen größeren Teil des Geldes auch für investive Zwecke zur Verfügung zu stellen, dass einfach Geld ausgegeben wird, um wieder in Produktivität zu gehen, um wieder dann auch weitere Wertschöpfung zu betreiben. Wenn die zwei Sachen schaffen, dann hat Europa auch eine gute Aussicht.
Ich glaube, bei der Vermögensanlage der Privaten haben wir aber auch ein mentales Problem. Genau. Also solange ich zurückdenken kann, und das sind nun schon ein paar Jahrzehnte, sprechen wir immer darüber, dass die Deutschen kein Volk der Aktionäre sind. So, kann man das langfristig ändern? Bisher ist da wenig passiert in den letzten Jahrzehnten. Mehr Bildung, ja, aber so die Grundbereitschaft, dann auch an den Aktienmarkt zu gehen, scheint, wodurch auch immer, in Deutschland eben doch anders ausgeprägt als in anderen Ländern.
Das ist genau das gleiche Phänomen, was wir schon vorhin bei dem Thema Unternehmenskultur haben. Mhm. Es geht auch staatlich, geht es letztlich aus meiner Sicht zumindest auch um eine kulturelle Frage, dass der Gesamtbevölkerung auch dieser Optimismus in die Zukunft, dieses Vertrauen, dass wir die Zukunft aktiv gestalten können, statt German Angst zu haben, ein bisschen vermitteln. Und da haben wir in den letzten Jahren aus meiner Sicht ein Defizit gehabt. Es wurden Probleme auch oft irgendwie so ein bisschen klein geredet und man beschwichtigte eher, als dass man auch mal appelliert hat, dass wir auch in Zukunft ein bisschen aktiver werden und wieder ein bisschen optimistischer werden. Also um es ganz kurz zu sagen, ich brauche eigentlich von der Politik keine Weihnachtsansprachen, ich bräuchte mal ein Kick-Off-Meeting. Und das wäre aus meiner Sicht hilfreich, auch um Geld zu mobilisieren.
Zwei, drei persönliche Fragen, wie immer am Ende. Sie haben Jura und Wirtschaftswissenschaften studiert, danach eine juristische Promotion vorgelegt. Was hat Sie an diesen beiden Fächern gerade gereizt? Hätte es Alternativen für Sie gegeben?
Ja gut, also ich habe mich am Anfang, als ich mit meinem Abi durch war und dann bei der Bundeswehr gewesen bin, ich war noch nicht so ganz klar, wo es mal hingehen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Jura war für mich damals das nähere Fach. Ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich eigentlich kein Naturjurist bin, habe dementsprechend dann auch nicht das Angebot angenommen, Richter zu werden, sondern habe mich dann entschieden, erstmal eine Station zu machen bei einem Anwalt, habe mir in der Zeit das Geld verdient, um promovieren zu können. Das Thema, das war so ein Schnittstellenthema, so ein regulatorisches Thema, eigentlich so ein bisschen zwischen Volkswirtschaft und Jura, das hat ganz gut gepasst. Und dann habe ich in meinen Jobs eigentlich festgestellt, dass ich mich aus dem Juristischen immer ein Stückchen weiter wegentfernt habe und mich dem Thema Wirtschaft, Business, Finanzen so ein bisschen mehr hingenähert habe. Und das entspricht auch so meinem Mindset. Hätte es Alternativen gegeben? Ja, ich habe mal drüber nachgedacht, ob ich Journalist werde. Habe ich dann gedacht, das mache ich vielleicht nicht, weil dann berichte ich immer über die Entscheidungen anderer und hatte das Gefühl, selber entscheiden ist vielleicht auch ganz schön. Politik hat mich immer interessiert. Das war auch ein Grund, Jura zu machen, weil es eben ja auch den verfassungsrechtlichen Punkt hat und so weiter. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich bin da, wo ich jetzt bin, ganz gut aufgehoben.
Wie ergab sich der Berufseintritt bei der BASF?
Durch eine Zeitungsannonce. Das gab's noch damals. Es war im Jahr 2002. Ich war mit meiner Promotion durch, hatte das Gefühl, jetzt mal Veränderung wäre ganz gut. Und bewarb mich auf eine Zeitungsannonce. An der hatte mich gereizt, das damalige Employer Branding. Da stand Welcome to a World of Opportunities. Da dachte ich, jawohl, das ist es. Und da habe ich dann mich gemeldet. Die Zeit der Bewerbung war eigentlich schon abgelaufen, aber sie haben mich trotzdem nochmal angehört und dann hat es funktioniert.
Und was fasziniert Sie am Finanzbereich, für den Sie jetzt verantwortlich sind?
Zunächst mal, dass der Finanzbereich auch nicht für sich steht, sondern als CFO habe ich ja eine Querschnittsfunktion und gucke ja quasi in die Geschäfte rein, bin extrem stark in die strategische Weiterentwicklung auch einbezogen. Und diese Breite reizt mich auf der einen Seite und auf der anderen Seite reizt mich, dass Zahlen im Zweifel eben nicht lügen und dass am Ende nach all dem Storytelling, nach allen Narrativen, nach allem, was man sich so gegenseitig gesagt hat, immer noch dann die Wahrheit in der P&L, in der Bilanz und im Cashflow-Statement sind. Und das finde ich dann doch auch zum Teil nochmal ganz beruhigend, dass das so ist und damit kann ich was anfangen.
Viele unserer Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Was würden Sie sagen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich auch künftig in der Praxis behaupten zu können?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich klar bewusst macht, das ist nochmal eine andere Sache, zu studieren und sich ausbilden zu lassen und dann den Beruf tatsächlich selber auch mitzugestalten, Entscheidungen zu treffen. Mir persönlich ist wichtig, diese Entscheidungskraft, dieser Wille selber zu gestalten, dieser Wille zu verändern, auch mal ins Risiko zu gehen und auch das Ganze solidarisch mit Kolleginnen und Kollegen voranzutreiben. Es ist einfach etwas anderes, ob ich mir nur Wissen aneigne oder dieses dann auch in der Praxis dann entsprechend umsetze. Und ich habe diese Frage letzte Woche mal bekommen in Asien. Und wenn ich das auf Englisch sagen darf, da war die Frage, if you have to put it in one word, what is the feature a future leader needs? Und ich habe dann darauf geantwortet, courageous decisiveness.
Und ist denn, weil Sie gerade Team sagten, ist denn nicht vielfach zu beobachten, auch gerade bei Einstellungsgesprächen, dass manche die Teamarbeit gar nicht mehr so sehr schätzen, sondern sich auch ein Stück weit zurückziehen, was auch mit einer Arbeitswelt zusammenhängt, die zum Teil remote ist und auch ganz bewusst auf das nicht immer mit anderen zusammen sein setzt. Ist das nicht problematisch auch für Sie?
Das ist total problematisch und hat viel damit zu tun, wie wir dann auch nach den Lockdowns in Corona und so weiter unsere Arbeitswelt neu organisiert haben. Ich bin einerseits ein großer Freund davon, dass wir unsere Flexibilität und damit unseren Optionsraum auch erweitert haben. Ich finde es auch toll, dass egal, wo ich in der Welt gerade bin, ich eigentlich jederzeit auch Meetings haben kann mit anderen Leuten und mich da vernetzen kann. Und auf der anderen Seite braucht es dieses physische Zusammenarbeiten, um einen gewissen Teamspirit auch zu haben. Und es ist eigentlich auch eine coole Sache, wenn ich als Team gemeinsam was erreiche, wenn ich einfach gemeinsam an der Arbeit bin. Sehr oft so in Gesprächen auch mit unseren jungen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nehme ich schon auch noch so einen Wunsch wahr, dieses Work-Life-Balance immer noch ein bisschen weiter auszuoptimieren. Letztens fragte mich ein Azubi, sagte, wenn wir jetzt mal eine besonders tolle Idee haben, können wir da einen Tag mehr frei haben? Und ich gesagt, nee, wir müssen über andere Formen von Rewards nachdenken, aber es kann nicht darum gehen, immer noch mehr Zeit nicht bei der Arbeit zu sein, stattdessen immer noch mehr frei zu haben, sondern es muss wieder cooler werden, dass wir auch Erfolge gemeinsam erreichen und auch gemeinsam feiern. Berufliche Erfolge. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und das ist auch wieder eine Mindset-Frage. Bin aber eigentlich ganz optimistisch.
Letzte Frage. Wir haben jetzt viel über Wandel, über Transformation zusammengesprochen. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit diesem Begriff beginnen, Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Transformation ist eine Grundgegebenheit unseres Lebens und wir sollten sie als Chance begreifen und nicht als Risiko.
Dann, lieber Dr. Elvermann, herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Er ging hoch bei vielen Themen. Das finde ich gut, denn das spricht für Ihr Engagement. Ich darf Ihnen beruflich und privat alles Gute wünschen. Vielen Dank, dass wir heute zusammen waren.